What am I? I'm Papa, the sailor. And I am what I am, what I am, and I am what I am. And that's all that I am, cause I am what I am. You got it?
I think so, yeah.
And I've got a lot of muscle, and I only got one eye. And I've never hurt nobody, so I'll never tell a lie. Top to my bottom, from the bottoms to my top. That's the way it is, till the day that I drop. What am I? What am I? I am what I am!
Am I the sailor? Am I the sailor?
I must trust only baby. You're a baby. It says here, right there, right.
Robin Williams. Shelley Duvall.
You're falling
behind. In Popeye.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Bonusfolge des Bahnhofskinos. Nein, keine Bonusfolge. Die Bahnhofskino Extended Edition ist wieder angesagt. So nennt man das. Weil Bonusfolgen gibt es nur bei Patreon, aber diese Folge ist für alle. Denn wie konnte es anders sein? Wir reden über einen Film, der auch für alle da sein sollte. Für die ganze Familie sozusagen. Ein großer, familienfreundlicher, kinderfreundlicher, altenfreundlicher, Menschen mittleren Alters freundlicher Film für eben alle. Und um wen könnte es sich drehen als den beliebtesten Comichelden ever? Aber bevor ich dessen Namen verrate, falls ihr ihn noch nicht erfahren habt, indem ihr einfach auf den Titel dieser Episode geguckt habt, stelle ich natürlich meinen liebenswerten, liebenswürdigen und lieblichen Gast, war das jetzt richtig so, vor. Hallo Dia Westerteiche, hallo Dia.
Ja, hallo, Dia, du wolltest auch heute mal mit dem Papa sprechen.
Entschuldigung, Moment. Muss out of character gehen. ich bin der Dia, ich bin vom Evil Ed Magazin und habe im Moment keinen Podcast, sondern bin immer als Podcast-Gast irgendwo eingeladen. Und ich habe dem Patrick vorgeschlagen, zum Tode von Shelley Duvall könnte man doch eigentlich mal Popeye besprechen.
Ja, sollten wir tun. Der Seemann mit dem harten Schlag aus dem Jahre 1980. Ich glaube aber erst 1981 in Bundesdeutschland gestartet, oder?
12 Monate später als in den USA, ziemlich genau.
Du weißt Bescheid, denn du warst dabei.
Ich war tatsächlich, also ich war ja richtig dabei, weil ich hatte Mork und Mindy, also Mork vom Ork hier beim ZDF gesehen. Damals, die Serie lief gerade relativ neu. Und ich fand den Hauptdarsteller, den fand ich richtig klasse, diesen Robin Williams. Den fand ich total lustig. Und ich hatte ja auch, dadurch, dass ich Star Wars Fan war und ziemlich so in diesem großen Star Wars Fanclub ziemlich aktiv war, hatte ich sehr viele Kontakte in die USA und so. Und die schickten mir dann auch Snippets auf Kassette von seinen Comedy Specials von diesem Robin Williams. Ich fand diesen Robin Williams, ich fand den toll. Und dann habe ich erfahren, der kriegt seine erste Filmrolle. Also Popeye. Und da habe ich mir gedacht, naja, das kann der auf alle Fälle. Also die Rolle kann er übernehmen, weil Popeye ist ja der Seemann, der immer Spinat frisst und dann den Brutus verprügelt, das ist ja eigentlich alles. Die Cartoons sind ja wirklich nur, Popeye kommt irgendwo an, Brutus ist schon da und dann kriegt er erst auf die Fresse und dann frisst er Spinat und dann haut er dem einen auf die Nase. Und das ist der ganze Cartoon. Und ja, und dann habe ich gelesen, Robert Altman macht den Film. Und den kannte ich erstmal von MASH. Den hatte ich damals beim ZDF gesehen. Der lief schon da mal irgendwann in der Nachtvorstellung. Und ich kannte ihn auch von Nashville, denn den hatte ich im Jahr 1977 oder 78 im Zuge dieser Reihen die besten Filme aller Zeiten bei uns im Kino gesehen. Da lief dann immer einmal pro Woche lief dann irgendein Klassiker. Klassiker setze ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil da waren auch nicht nur Klassiker bei. Aber dann liefen eben auch so Filme wie Nashville und ich war damals 15, 16. Dann ist man so in diesem Alter, wo man sagt, ja, ich bin ja intellektuell höher stehend als Bud Spencer Filme und sowas. Ich will ja auch mal was anderes sehen. Dann guckt man sich so einen Film wie Nashville an und versteht, ich sage jetzt mal so, 25% von dem, was in Nashville stattfindet, konnte ich irgendwo mit meinem Leben noch irgendwo zusammenbringen. Aber dann gab es eben sehr viele Episoden mit alten Menschen, die mich überhaupt nicht interessiert haben. Und dann so diese ganzen Side-Stories. Ich habe das irgendwie gar nicht verstanden, dass man so viele Geschichten in einen Film packen kann. Aber ich fand ihn trotzdem toll. Und deshalb habe ich gedacht, Mensch, Old Man Robin Williams, das muss ja was werden, das muss ein ganz toller Film werden.
Aber das mit Nashville ist wirklich beneidenswert. Ich musste gerade an die Kritik von Helmut Karasek, Gott hab ihn selig, entdecken, in seinem tollen Buch, irgendwie, glaube ich, meine 100 liebsten Filme oder so hieß das. Und da stand drin, ja, Nashville war auch eben einer der liebsten Filme, die er da herbeizitiert und sagt, den muss man im Kino gucken. Einfach dieser 8, 12, 16 Kanal Soundtrack und alle reden durcheinander und irgendwie kann man dann doch jede Stimme hören, aber dann auch wiederum irgendwie gar nicht. Das muss man im Kino geguckt haben. Natürlich ist auch so aus der Perspektive der VHS-Generation oder rein Fernsehgeneration geschrieben, wo man den Film dann eben nur in Mono oder bestenfalls Stereo gucken konnte. Also damals wagte man ja nicht von irgendwelchen HD-Surround-Formaten zu träumen. Und da dachte ich auch lange Zeit, ach, schade, dass ich den verpasst habe. Jetzt muss ich wahrscheinlich ganz, ganz lange warten oder werde niemals so sehen wie du. Und werde ich auch nie können, aber beneidenswert.
Sagen wir es mal so, also ich habe den garantiert auch nicht in 8-Kanal Stereo gesehen, weil unser Stadtteil-Kino, da war ich froh, wenn man beide Lautsprecher mal funktioniert hat.
Aber der lief schon als Klassiker weniger Jahre nach dem Kinostart.
Ja, klar. Ja. Aber gut, da lief eigentlich alles als Klassiker, was 2 Jahre alt war und damals ein bisschen Geld eingespielt hat, weil da konnte man eben noch ein bisschen Kohle rauszoppen. Ne? Ja. Die alten Kopien lagen sowieso hier in Düsseldorf. Wir hatten ja damals hier in Düsseldorf die ganzen Filmfirmen sitzen, bevor Berlin wieder offen gemacht wurde. Und wir hatten die ganzen Filmlager hier. Also die ganzen Spulen standen hier. Die wurden nur von Kino zu Kino transportiert. Dementsprechend sahen die auch teilweise aus. Also ne? Da brauchen wir uns nicht vorstellen, wenn so ein Film 2 Jahre gelaufen ist, über alle möglichen Projektoren, wie der teilweise aussah, wenn der bei uns ankam.
Ja, ja. Ich erinnere mich jetzt auch nicht im Detail an die Verleihpolitik damals, aber soweit ich informiert bin, war es eben auch so, dass je älter ein Film war, desto weniger Abgaben, also Tantiemen, genau, hast du quasi an den Verleih gezahlt. Und wenn dann natürlich, deswegen liefen eben Filme auch immer elendig lang in der 40., 50., 80. Woche teilweise und vor fast leeren Kinosälen, einfach auch, weil eben die Kinos dafür keine, ja, quasi Leihgebühr mehr zahlen mussten.
Richtig. Und ich bin eben in dieser Bahnhofskinozeit ja noch groß geworden und habe diese ganzen Filme immer so 6 Monate nach Kinostart gesehen. Und ich habe, glaub mir, ich habe so viele verbrannte Filme gesehen in meinem Leben, ne? Also so damals in der Zeit, weil die Projektionstechnik von unserem Kino war, also ich sag mal, die Kerzenflamme hinter dem Polyester, ne? Also das war lebensgefährlich teilweise. Aber gut, wie gesagt, ich kannte Old Man, ich kannte Robin Williams dann schon, ich kannte Shelley Duvall logischerweise aus Nashville. Ja, und als ich dann so die Vorberichte so mitgekriegt habe, weißt du, man kriegte immer, wie gesagt, man kriegte aus den USA so ein Paket, da waren dann so Clips drin, wo Clippings aus Zeitungen, Mark Hamill macht das und das und Harrison Ford macht das und das, Star Wars halt, ne? Also jedes kleine Fitzelchen wurde dann kopiert und uns gut zugeschickt, damit wir was hatten. Und ich hatte eben Interesse angemeldet an diesem Robin Williams. Und dann bekam ich dann eben auch so Berichte, wo dann schon in der Variety, die schon irgendwo drin stand, Altman benutzt 1 Million Dollar, um ein Set zu bauen. Und da habe ich mir gedacht, hör mal, das kann ja nicht sein. Ich weiß nicht, ob es jetzt 1 Million oder 500.000 war, aber auf alle Fälle in Betracht, wo du sagtest, hör mal, ist ja unmöglich. Und dann hast du Fotos von dem Set gesehen und hast gesagt, boah, hey, ja. Der Popeye-Film, der wird, das war die Nummer 1. Dann lief der Film im Dezember 80 lief der in den USA an und danach bekam ich dann nur noch so eigentlich keine Clips mehr über den Film. Ich sag immer heute, der wurde von der Kritik einfach totgeschwiegen.
Ja.
Also Altman hat mit diesem Film, der war in den USA ein Flop, ein absoluter Flop, der hat ja im Kino gar nichts eingespielt, der hat nachher auf Video hat er Geld gemacht.
Ja.
So. Und danach hat er ja dann auch ein paar Jahre erstmal in Paris verbracht und Theater regissiert. Also Altman ist direkt von Malta aus, von den Dreharbeiten nach Paris, und hat gar nicht erst abgewartet, wie der Film ankommt, sondern hat gesagt, ich mache jetzt lieber Theater. Lässt schon tief blicken.
Ja, es war, ich glaube, für Robert Altman Beginn seiner saure Gurkenzeit wäre vielleicht zu hart gesagt, aber auf jeden Fall eines nicht Karriere-Tiefs, aber halben Karriere-Lochs. Ich glaube, Disney, die den Film co-produziert haben, war schon mittendrin. irgendwo so zwischen das Schwarze Loch und Elliot das Schmunzelmonster und Tron. Ich meine, die Filme haben eben auch Geld eingespielt. Ich meine, Pop hat auch Geld eingespielt. 1941 von Spielberg hat auch Geld eingespielt. Trotzdem zählen sie eben zurückblickend immer so als große Kinoflops, weil sie eben nicht so viel eingespielt haben, wie man sich eben erhofft hat. Und man muss sagen, Popeye hat zwar 50 Millionen Dollar gemacht, aber erstmal war der eben auch sehr teuer. Und außerdem war man eben auch, glaube ich, seitens Paramount, wo die Rechte noch lagen, aber eben auch seitens Disney davon ausgegangen, wenn wir einen Film machen mit dem hotten Old Man, mit dem hotten Robin Williams, dem großen Fernsehstar und Shelley Duvall, ne, ja, ich weiß nicht, ob man so viel auf Shelley Duvall gegeben hat, aber Popeye, das war eben auch eine Marke.
Absolut.
Da haben sich bestimmt davon versprochen, dass der 100 Millionen plus
das anspielt. War eine Comic-Verfilmung nach Superman.
Ja, ja.
Das darf man ja nicht vergessen. Superman war ja vorher. Das heißt, die haben noch eine Comic-Verfilmung gemacht. Na klar muss man da reingehen und na klar findet man den toll. Aber wie du schon sagtest, Disney, ne? Disney hat damals wirklich diesen dreifachen Schlag ins Gesicht gekriegt. Also die hatten ja nicht nur den Popeye, die hatten das Schwarze Loch und die hatten Taran und der Zauberkessel, der ja noch teurer war.
Ja.
Das war ja alles zur gleichen Zeit.
Ich glaube, kurz vorher kam noch Return to Witch Mountain, von dem ich gar nicht weiß, ob der in Deutschland überhaupt gelaufen ist. Auch der war relativ teuer. Bette Davis will eben auch bezahlt werden.
Ja, was hatten sie noch hier? Den Something Wicked This Way Comes war auch aus der Zeit ein toller Film, aber keiner wollte ihn sehen. Also richtig, Disney war damals echt so, übrigens, das sind alles Filme, die bei Disney nicht im Disney Plus sind, außer Black Hole, ne?
Ja. Something Wicked mag ich ja gerne, habe ich auch in meinem Buch Trauma TV verbraten. Ja. Das ist auch bei diesen Filmen, aber eben auch, wo sowas wie Elliot das Schmunzelmonster, ich weiß gar nicht, wie der im Original heißt, irgendwas mit Dragon.
Pete's Dragon.
Da wundert mich auch immer, wie rigoros man da mit solchen Filmen umgegangen ist. Bei
25 Minuten.
Genau, Something Wicked haben sie ja eine ganze große, teure Effektsequenz rausgeschnitten. Bei Elliot haben sie mal gesagt, bei Pete's Dragon, ja, der läuft nicht so gut als 2-Stunden-Film. Kurz über die mal irgendwie um eine knappe halbe Stunde runter.
Ja, für also, ganz Europa, Für ganz Europa haben sie eine halbe Stunde rausgenommen. In den USA kriegst du ja noch in der 2-Stunden-Fassung.
Ja.
Dafür hat man VPN.
Ich bin mit dem Film ja aufgewachsen, aber wir hatten ja auch nichts anderes. Also ich hatte nichts anderes. Ja. Das war einer von 2 Disney-Filmen, die wir auf Video hatten. Das andere war der Disney Robin Hood. Und deswegen habe ich, glaube ich, Pete's Dragon, Elliot das Schmunzelmonster auch viel zu häufig geguckt, obwohl der Film es nicht unbedingt verdient hat.
Die Musik ist toll.
So großer. Die Musik ist schön. Ja.
Die Songs sind einfach, also Candle on the Water hat einen Oscar gekriegt, ist in der deutschen Fassung ja nicht drin. Der Song finde ich hervorragend, dass gerade der sozusagen der Main Song nicht drin ist in der deutschen Fassung. Ganz toll. Das muss man erstmal bringen. Aber okay.
Stichwort gute Songs, Popeye.
Ja, da kommen wir gleich noch zu. Aber, gut, dann kam der Film, nach einem Jahr kam der dann tatsächlich in die deutschen Kinos, 81. Ich weiß gar nicht, was zu der Zeit mitlief. Also es waren bestimmt große Weihnachtsfilme. E.T. war 80, ne? Ja.
E.T. war 82.
82. War bestimmt irgendein anderer Weihnachtsfilm, der ihn abgelenkt hat. Aber Popeye startete hier bei uns in Düsseldorf im Europa. 1500 Plätze, 70 Millimeter Leinwand und der Film lief in 70 Mill. Also, ersten Abend, der Papa in der 10. Reihe. Ne? Freundin dabei, ein paar Kumpels dabei, alle tierisch geflasht. Wir gucken heute Popeye, wir gucken die Superheldenverfilmung. Ja, dann haben wir den Film gesehen. Und dann gingen wir raus und also ich bin froh, dass es so gute Freunde waren, dass die mich nicht direkt in der nächsten Pfütze ertränkt haben, weil ich hatte die gezwungen, da mit reinzugehen. Ich sag mal, ich war gelinde gesagt ein wenig enttäuscht. Ein ganz klein wenig, also so wenig enttäuscht, dass ich den Film tatsächlich jetzt also bis letzten Montag nicht mehr gesehen habe. So, jetzt erzähl du mal, wie deine ersten Begegnungen mit Popeye waren.
Ich habe eine ganz, ganz vage Erinnerung daran, den mal gesehen zu haben. Etwas zu spät, glaube ich, um mich noch möglicherweise begeistern zu können, nämlich Anfang, Mitte der 90er. Also da war ich selber auch schon im Teenageralter und wirklich, glaube ich, aus dem Alter raus, in dem ich dafür noch hätte zu begeistern sein können, will heißen so irgendwo im Alter zwischen 6 und 10. Aber du hast vorher etwas ganz Wichtiges gesagt, was eben auch auf meine Seherfahrung oder meine Wahrnehmung überhaupt von Popeye, dem Film, zutrifft. Der fand einfach nicht statt. Der fand in der Kritik nicht statt. Der fand beim großen Teil des Publikums nicht statt. Der fand aber auch im Fernsehprogramm nie statt. Nein. Also ich habe ja tatsächlich auch sehr, sehr viel publiziert in den letzten 10, 15 Jahren zu Filmen, die ich so in meiner Kindheit und Jugend in der Glotze einfach spät nachts geguckt habe. Oder im Nachmittagsprogramm, im Ferienprogramm, Sommerwunschkino, was weiß ich. Aber dieser Film lief da einfach nie. Kann sein, dass der auch mal im Fernsehen lief, aber ich habe ihn nicht entdeckt. Kein Mensch in meinem Freundeskreis sprach darüber. Popeye fand einfach nicht statt. Es war eher eine Kuriosität. Man hört immer so, ja, das ist irgendwie der Altman-Film oder der Robin-Williams-Film, über den keiner redet.
Als er auf Video rauskam, da hatte unsere Videothek, wie üblich, ne, du kommst da rein und hast da oben so eine Reihe Popeye stehen. Ich bin da reingekommen und gesagt, mein Gott, ihr wollt das Ding verleihen? Das geht doch nie. Nach einer Woche war da nur noch eine Kopie.
Ja.
Weil den wollte keiner. Keiner wollte diesen Film. Robin Williams wollte diesen Film nicht, glaube ich.
Nee, ich glaube auch nicht. Ich habe ihn da dann gesehen.
Der brauchte zwei Jahre, um da wieder runterzukommen von dem Film.
Ja. Vielleicht reden wir gleich noch ein bisschen über Robin Williams. Ich möchte es auch nicht überstrapazieren mit meiner Kritik an seiner Person. Er ist jetzt irgendwie auch schon unter der Erde und man soll ja irgendwie vor allem Toten nicht übel nachreden, außer sie haben es verdient. So. Klammer zu. Ich bin kein großer Fan seiner Person, aber auch nicht von Robin Williams als Schauspieler. Dennoch kann ich nicht sagen, dass er irgendwas falsch macht. Also meine Seherfahrung war eben auch total okay, als ich den Film dann sah. Ich habe ihn, glaube ich, auch da schon als, ich war reflektiert genug und wissend genug über die Kinogeschichte, um zu sagen, ja, okay, ich glaube, da ist irgendwas schiefgelaufen, das passte so nicht. Ich habe ihn damals in der deutschen Synchronfassung geguckt. Ich kann nicht beurteilen, weil ich einfach keine wache Erinnerung mehr habe, wie sich das damals so angefühlt hat. Auf jeden Fall nicht so extrem irritierend wie das englischsprachige Original, das ich jetzt zur Vorbereitung geguckt habe. Weil da saß ich die ganze Zeit davor und dachte mir, ist der irgendwie
nachsynchronisiert?
Ist der irgendwie im Keller? Ja, genau. Der ist komplett nachsynchronisiert und das auch wirklich gefühlt irgendwie in einem Keller sitzend, mit einem ganz schlechten Mikrofon verkabelt und immer noch stark nuschelnd.
Heute würde man sagen, der ist über Skype verbunden oder so.
Ja. Ich meine, der Grund war eben, er hatte diese, Popeye spricht eben zerknirscht und nuschelt eben, auch im Original. Ich glaube, in der deutschen Fassung, so wie ich die Cartoons in Erinnerung habe, ist das nicht ganz so ausgeprägt. Aber ich meine, die Diskussion müssen wir auch nicht führen. Und Robert Williams hat das eben auch in seine Darbietung reingetragen, dieses wie du eben auch schon diese... Genau, diese Folge wunderbar anmoderiert hast. Und dann habe ich sowohl wahrscheinlich irgendwo im Editing-Studio, also irgendwo im Schnitt, dann gesagt:
Verstehst ja gar nichts.
Man versteht kein Wort.
Lass den das nochmal neu sprechen. Und ihn
komplett nachsynchronisiert. Ja.
Nein, das ist ich habe ja nichts gegen Method Acting, aber das, was Williams da macht, ist Method Acting auf eine Cartoon-Figur aus den 30ern, die so klingt, weil damals der Sound auch scheiße war.
Wenn du ja, aber eigentlich nicht bei Altman-Filmen. Ich meine, Altman-Filme waren
aber
berüchtigt für ihren tollen Sound.
Nein, ich rede jetzt von den 30er Cartoons. Wenn du die heute in der restaurierten Fassung guckst, und du kannst bei YouTube kannst du wirklich so 4K-Scans von Popeye-Cartoons sehen, die hören sich heute auch ganz anders an. Heute verstehst du den. Verstehst du? Du verstehst heute auch Donald Duck besser als vor 30 Jahren in irgendeiner TV-Ausstrahlung. Wahrscheinlich kannte Williams Popeye nicht anders als mit diesem Rauschen im Hintergrund und ähnlichem, das hat er imitiert. Also.
Ja, wobei ja, ich finde anekdotisch ganz interessant, hatte ich mir angelesen, Robert Evans, der Producer, auch ein legendärer Hollywood-Producer von Chinatown und großartigen Film. Ich meine, er hat sich wirklich verdient gemacht, hiermit nicht so sehr. Der hat ja offensichtlich, wenn man der Legende glaubt, Wert darauf gelegt, dass eben der Popeye, wie er hier im Film gezeigt wird, mehr den Comic-Strips ähnelt als den Cartoons für Kino und TV, die später folgten. Und da wäre eigentlich dieses ganze Nuschelthema gar kein Faktor, oder?
Das wäre dann kein Faktor, wenn wir nicht Robin Williams in der Hauptrolle hätten.
Ja. Also ich glaube, alle Beteiligten haben die Erfahrung gehasst, außer Shelley Duvall. Die sagt ja nie irgendwas Böses über irgendwen oder sagte nie irgendwas Böses.
Ich wollte gerade sagen, die hat ja selbst über Shining nachher gesagt, das war ja ganz toll, sie hat mit Kubrick immer schön Schach gespielt und so. Also ich weiß nicht, ob man nach dem, was man so an Szenen gesehen hat von den Dreharbeiten, ob man danach dann mit dem Mann, der einen gerade fertig gemacht hat, sich hinsetzt und eine Runde Schach spielt. Also ich glaube da nicht so ganz dran, aber gut.
Sie hat also ganz differenziert ausgedrückt, hat sie gesagt, sie möchte diese Erfahrung nicht wiederholen, aber sie möchte sie auch nicht missen. Und ich finde das eigentlich, also schöner formuliert geht diplomatische Antworten auf solche aber Fragen, wie war es eigentlich gar nicht, ne?
Du kannst aber auch eine Rolle wie Olive Oil nicht anders besetzen als mit Shelley Duvall. Ja, die ja, ja nun definitiv für diese Rolle geboren ist. Also, das war Shelley Duvall. Die Comics sind Shelley Duvall, die Cartoons sind Shelley Duvall. Also, es ist nun mal so, du musstest sie da reinsetzen.
Ja.
Aber sie hat ja nichts zu tun gekriegt.
Sie hat die besten Momente tatsächlich, ja, aber einfach auch nur, weil sie ist, wer sie ist und einfach auch offensichtlich am besten singen kann. Die meisten anderen sind ja auch nachsynchron, auch wiederum nachgesungen für ihre Songs. Das fand ich sowieso am irritierendsten, nochmal um kurz auf Robin Williams sprechen zu kommen, haha, zu sprechen. Der beginnt ja, glaube ich, seinen Film auch singenderweise, ja, aber eben auch nicht mit seiner echten Stimme. Jemand anders singt diesen Song für ihn.
Ja.
Und nicht nur ist das Ganze eben so, er wird komplett entrückt vom Rest der Szenerie, weil diese Stimme klingt isoliert wie in einem Studio aufgenommen. Plus eben Robin Williams hat eben, auch weil wir ihn danach noch 40 Jahre lang hatten als Hollywood-Superstar und super mega bekannter Comedian, wir sind eben sehr, sehr vertraut mit seiner Stimme. Und dieser Film beginnt mit irgendwem, der in irgendeinem Studio dann einen Song singt und Robin Williams bewegt den Mund dazu, ist echt merkwürdig.
Also ich meine die ganzen Songs. Reden wir mal kurz über die Songs. Also,
ja.
Ist da irgendwas bei gewesen, was dir in irgendeiner Form entweder das Bein zum Wippen gebracht hat oder zumindest gesagt hätte, naja, den würde ich mir jetzt nochmal irgendwo anhören, den Song.
Ah,
also bis auf den Schlusssong.
Und He Needs Me, den Shelley Duvall als Olive Oil hier zum Besten gibt, ist natürlich schön. Wobei ich auch sagen muss, ich finde es eben auch ganz wunderbar, wie Paul Thomas Anderson den noch beim Punch Drunk Love eingesetzt hat.
Ja, ja.
Das ist halt einfach nach. Also ich glaube, den Song kann man wunderbar einfach nochmal recyceln. zumindest in diesem Fall hier. Und es ist eben eine der wenigen Szenen, in der auch Shelley Duvall auch einfach mal solo, einigermaßen solo glänzen kann. Ja. Ich glaube, Robin Williams nuschelt nur eine Textzeile dazwischen, aber das war's dann auch.
Ach, nee.
Also, aber die Songs sind echt nicht
scheiße.
Gut. Und ich mag Harry Nilsson.
Ja, natürlich mag ich den. Aber das ist doch scheiße, ist das doch, was er da gemacht hat. Aber ich weiß ja nicht, woran es lag. Ich meine, es ist ja sowieso, sollte der Film ein Musical sein, dann hat er definitiv zu wenig Musical-Nummern, weil ich meine, das wird zwar zwischendurch mal gesungen, aber Tanzszenen, ja, gut, da sind irgendwo Leute im Hintergrund, die tanzen, aber das ist so geschnitten, dass es in keinster Weise mitreißend ist. Also als wenn es bewusst Altman gesagt hätte, ich möchte jetzt also verhindern, dass irgendjemand diese Musik mag. Ja. Das ist doch nicht Altman. Das ist doch nicht der Mann, der Nashville gemacht hat.
Ja, schon irgendwie, weil ja eben auch viele Szenen, die eigentlich gar nicht so inszeniert sein sollten, eben immer noch aussehen wie Nashville im Kleinen. Also diese Dinner-Szene da bei den Oils, wo alle rumrennen und durcheinander reden, oder auch die ganze Musical-Szene, auch die in großen Gänsefüßchen-Action-Szene am Ende, wo man denkt, ja, da muss man auch mal ein bisschen hin und her schneiden und ein bisschen treibende Musik. Selbst die ist komplett in einer Totalen gefilmt, immer mit so Zwischenschnitten auf Shelley Duvall, die in Gefangenschaft auf dem anderen Schiff. Hilfe. Ja. Und dann wieder zurück, Schnitt zu einer Totalen von diesem Schiff der Oils, die da rumwuseln und miteinander debattieren.
Du siehst in dieser ganzen Verfolgungsjagd zwischen den beiden Schiffen nicht einmal beide Schiffe in einer Einstellung. Du hast teilweise, konntest du fast vergessen, dass da überhaupt jemand einem anderen Schiff folgt.
Das muss man echt gesehen haben. Also mir fällt es echt schwer, das zu umschreiben. Diese Szene, das wirkt wie ein kompletter Auffahrunfall. Also als hätte man beim Filmen nicht gemerkt, welche Szene man da dreht und dann im Editing auch noch immer die schlechtmöglichsten Entscheidungen getroffen.
Absolut. Als wenn der Editor blind gewesen wäre. Also der ganze Film, ich meine, sagen wir mal kurz die Handlung vom Film. Das ist ja auch der Hammer.
Willst du sie wiedergeben? Oder
ja, natürlich. Lass mich das mal machen. Also die Handlung von Popeye, der Seemann mit dem festen oder harten Schlag?
Harten Schlag, ja.
Mit dem harten Schlag, ja, hart, klar. Zweideutig. Also am Anfang kommt dieser Seemann mit seinem kleinen Bötchen, kommt da angeschippert an eine Stadt namens, an ein Dorf namens Sweet Haven.
Ja.
Und ja, er quartiert sich dann in Sweet Haven, was man dann direkt merkt, da gibt's dann so Steuereintreiber, die auf alles eine Steuer haben. Du bist ausgestiegen aus deinem Boot, da musst du jetzt 1 Euro Steuer zahlen. Und wenn du diesen Weg lang gehst, musst du auch Steuern bezahlen. Alles wunderbar, alles super lustig. Überhaupt nicht, weil ich konnte darüber nicht lachen. Das sollte Slapstick sein. Dann quartiert er sich bei der Familie Oil ein, dieser Popeye. Und die haben eine Tochter namens Olive Oil. Olivenöl. Ja. Und an dem Tag, wo er sich da einquartiert, soll die wohl ihren Brutus, mit dem Brutus verlobt werden. Und Brutus wird gespielt von diesem Paul Smith, der später in Pieces eine großartige Rolle hat.
Der ist toll. Also die ganze Filmografie ist richtig toll. Der hat ja in jedem zweiten, sagen wir mal, Kultfilm, das böse Wort, der 80er mitgespielt hier. Das Biest Rabanne in Dune, Protector mit Jackie Chan. Red Sonja hat da, glaube ich, auch eine mittelgroße Rolle.
Wie gesagt, für mich ist es der Mann aus Pieces.
Ja, absolut. Ja, alle voran. Pieces, Stunden des Wahnsinns.
Auch ein toller, wunderbarer Film. Ein wunderbarer Film. Und der ist auch total unterhaltsam. Ja, auf alle Fälle, sie will sich also nicht mit dem verloben, flieht und Popper geht mit ihr, trägt ihre Klamotten und dann finden sie ein Baby und das Baby kann in die Zukunft sehen. Wird ja auch nicht großartig erklärt. Es ist dann einfach irgendwann so. Irgendwann mitten im Film ist das so.
Ja.
So, und dann wird das Baby entführt und Popper sucht die ganze Zeit seinen Vater. Und sein Vater ist der böse, unsichtbare Governor, der die Steuern da erhebt. Stellt sich dann irgendwann raus. Und ja, warum? Und warum macht dieser Vater das? Hast du das verstanden? Warum ist der Vater der Bösewicht?
Nee, nicht wirklich. Der hat ja keine Ahnung von dem, was Bluto oder Brutus, in der deutschen Fassung hieß er immer Brutus.
Im Original heißt er Bluto.
Original Bluto, was mich aber schon als Kind irritiert hat, wenn ich die Cartoons sah und dann eben immer Brutus gesagt wurde, aber dann tatsächlich irgendwo Bluto zu lesen war auf einem Sack voller Geld oder so. Oder einem Klingelschild. Ich habe es auch nicht verstanden tatsächlich. Überhaupt die Handlung wirkt wie, weiß ich nicht, so ad hoc. Also man fing an, das Drehbuch zu schreiben und während des Drehbuchschreibens fiel einem dann ein, ach nee, jetzt brauchen wir eigentlich noch irgendwie irgendein Ziel, wohin die Handlung drauf zusteuert.
Genau.
Jetzt, wie kriegen wir das denn hin? Ach, lass doch mal das Kind quasi so seherische Fähigkeiten entwickeln. Und dann können wir ja irgendwie argumentieren, dass Bluto oder Brutus, der zuvor einfach nur so das Love Interest von Olive Oil war, jetzt plötzlich einfach der schurkische Entführer ist, der das Baby, also Sweepy, entführt, um einen Goldschatz, von dem dort eben auch lange Zeit überhaupt keine Rede war, zu finden.
Eben. Und der ist ja am Ende noch nicht mal so ein Goldschatz. Oder die Überraschung nicht versaut.
Der beginnt eben damit, dass dieser Seemann Popeye an Land kommt in Sweethaven und nach seinem Vater sucht und dort Finanzbeamten begegnet, endet, weiß ich nicht, auf einer, nahe einer Insel im Kampf gegen einen Kraken, bei der Suche nach Gold, während man versucht, eine Entführung zu verhindern. What? Aber gut.
Man darf auch nicht vergessen, ein wichtiger Charakterzug von Popeye ist natürlich in diesem Film, dass er Spinat hasst.
Ja, klar.
Dann frag ich mich, warum hat der verdammt nochmal die ganze Zeit diese riesigen Unterarme schon? Das kriegt er doch in den Comics nur dann, wenn er Spinat frisst.
Ja, richtig, tatsächlich. Du hast ja recht. Du bist ein größerer Kenner der Materie als ich.
Ja, ich habe die also Comics hier stehen, also.
Ich finde, also der Film ist knapp 2 Stunden lang. Ich finde, der wird auch irgendwann etwas lang im Zahn. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe irgendwann auf den Zeitstrahl geguckt und da stand eben dann 1:47. Das waren zu dem Zeitpunkt noch 7-8 Minuten bis zum Abspann. Und ich dachte, der hat immer noch nicht seinen verdammten Spinat gefressen.
Nee.
Dieser ganze Film geht vorüber und er frisst diesen verdammten Spinach, wie es im Original heißt. I don't know, Spinach. Ja. Den frisst erst 2 Minuten vor Schluss und noch nicht mal freiwillig. Er wird dem vom Blut oder Brutus reingewirkt.
In einer der
ekligsten Szenen,
die ich seit Jahren gesehen habe.
Das ist der Grund, warum du die Comicstrips liest und die Shorts guckst, die Kinoshorts, die Fernsehshorts, einfach für diese Szenen. Und der Film erzählt alle möglichen Geschichten und zeigt alle möglichen Figuren, die niemanden interessieren. Und dann 2 Minuten vor Schluss zu sagen, ach ja, stimmt, der Spinat. Jetzt, ja komm, lass uns doch mit dem Spinat auch noch mal ein bisschen kurz hier zeigen.
Ja, wo du gerade sagst, die ganzen Figuren, die einen nicht interessieren. Ne? Ich meine, es ist ein Altman-Film. Natürlich sind da ganz viele kleine Figuren bei, die interessant sein könnten.
Ja.
Aber die sind in diesem Film total uninteressant. Du siehst am Anfang in dieser, wo du schon erwähnt hast, diese Essszene, siehst du im Hintergrund die, die Oma aus Muttertag rumsitzen.
Ja,
so. Und die taucht dann später irgendwann bei einem Boxkampf als Mutter von dem einen Boxer, der in das Kaff eingekommen ist, auf. Das sind doch 2 verschiedene Figuren, die kann doch nicht bei der Familie Oil da drin sitzen und plötzlich ein Bösewicht, die Mutter von einem Bösewicht sein. Das gibt ja zwischendurch noch diesen Boxkampf, den darf man ja gar nicht,
auf den möchte ich auch, glaube ich, kurz zu sprechen kommen.
Ja.
Oder ich meine, eigentlich, ich sage das einzig Erwähnenswerte, möchte ich kurz daran benennen, und zwar Linda Hunt In ihrem Kinodebüt spielt die Mutter dieses Kämpfers. Linda Hutt war damals 35, was ich merkwürdig finde, weil der Schauspieler, den Boxer spielt, ist 34, glaube ich. Und es war 2 Jahre vor ihrem großen Durchbruch und Oscar-Gewinn für Das Jahr in der Hölle mit von Peter Weir. Fantastisch. Also ich mag Linda Hutt wirklich. Und sie ist natürlich auch mittlerweile einfach so eine bekannte Schauspielerin, dass man sie sieht und denkt, ach, da ist Linda Hutt. Was macht die in diesem Film?
Ja, genau.
Antwort, wie die meisten, fast gar nichts. Außer eine undankbare Rolle spielen.
Ich weiß nicht, war der Polizist Steve Guttenberg oder nicht? Da ist so am Anfang so ein Dorfpolizist, der am Anfang irgendwo dabei ist, immer mal auftaucht und wieder weg ist. Aber der lächelt wie Steve Guttenberg. Das könnte dann gewesen sein.
Also. Ich klinge jetzt übrigens sehr kritisch, du ja auch. Ich weiß nicht, wohin es noch führt, aber ich möchte jetzt schon mal vorwegschicken. Ich werde trotzdem wahrscheinlich am Ende unseres Gesprächs sagen, guckt bitte Popeye, weil ich finde den Film unbedingt sehenswert. Einfach nur aufgrund, weiß ich nicht, es ist eine faszinierende Vollkatastrophe.
Also ich habe ihn ja jetzt beim zweiten Sehen auch in dem Bewusstsein, dass ich damals, als ich das erste Mal gesehen habe, gerade mal 18 war. Ja. So. Habe ich gesagt, okay, jetzt bist du 62. Du hast ganz viele Filme in deiner Zeit gesehen. Du hast sogar die ganzen Altmans noch nachgeholt, die du alle noch nicht vorher gesehen hattest. Mhm. Und du kannst es vielleicht jetzt ein wenig besser verstehen, was er wollte mit diesem Film.
Mhm.
Und ich muss dir sagen, ich habe genauso wieder nach der ersten Viertelstunde schon da gesessen und mit dem Kopf geschüttelt, weil ich weiß es nicht. Ist das jetzt alles unfreiwillig komisch oder ist das genial, was ich da sehe? Weil es ist sehr schwierig einzuordnen, weil du siehst dieses Sweet Haven, du siehst diese Kulisse, die heute noch in Malta steht, die heute noch eine Touristenattraktion ist. Mhm. Du siehst das und sagst, boah.
Das ist fantastisch.
Alter Schwede. Da,
wirklich beeindruckend, ja. Ne?
Was hätte ich da gemacht? Ich hätte zum Beispiel, weil ich ja ein Musical mache, hätte ich zum Beispiel eine Szene genommen, wo, sag ich mal, 80 Leute da irgendwo auf den verschiedenen Rampen stehen und dann eine Tanzszene haben, wenn Popeye ankommt. Irgend sowas, weißt du, wo das Publikum mitgerissen wird, wo du das auch ausnutzen kannst, dass du da eine Kulisse hast von 30, 40 Metern da. Also, die wird überhaupt nicht ausgenutzt. Die siehst du einmal in der Totalen. Nicht.
Genau, das ist ein echtes kleines Dorf, was wir aufgebaut haben, mit unglaublich großem Aufwand. Das sind eben auch nicht nur Fassaden, wie es oft bei diesen Western-Dörfern ist, sondern die haben eben wirklich Innenleben, die Häuser. Das sieht man eben. Die Leute gehen ein und aus und das sind die wechseln dann nicht zu irgendeinem Set in Hollywood. Nee, die drehen wirklich diese Szenen auch in diesen Häusern.
Ja.
Also unglaublicher Aufwand und das macht sich echt bezahlt. Also der Film sieht fantastisch aus.
Ja, aber man hätte so viel mehr machen können. Man hätte einfach irgendwas. Irgendeine Struktur. Entweder ich mache jetzt ein tolles Musical, ich mache eine Slapstick-Komödie. Der Film versucht immer Slapstick zu machen. Das geht so in die Hose die meiste Zeit. Da sind so 2, 3 Szenen, wo man sagt, na ja, gut, okay, Laurel und Hardy hatten auch mal einen schlechten Tag. Aber ne, also
es gibt auch 2, 3 Szenen, die finde ich sehr gelogen. Ich finde zum Beispiel die rotierende Kornpfeife eigentlich ganz nett. Ich finde auch nett, wenn er da hier wie so ein Drillbohrer da in diesen Steg gebohrt wird, nachdem ihm Bluthut da auf den Kopf haut. Also das ist eben auch das, was man tricktechnisch leisten konnte anno 1980.
Es ist das, was ich aber auch durchgehend erwartet hätte 1980. Wir reden hier von dem Jahr, in dem Empire Strikes Back im Kino war. So.
Ja,
ne?
Ja,
man sagt immer so, oh, 1980, da waren die noch nicht so weit. Doch, die waren schon so weit. Die hätten schon viel mehr machen können. Auch mit weniger Geld.
Technisch ja. Ich weiß nicht, ob sie wirklich so erfahreneren waren, was ein Publikum von einer Comic-Verfilmung erwartet.
Das ist es.
Ich glaube, ehrlich gesagt, man hat das alles so mit spitzen Fingern angefasst und gedacht, so ein bisschen eklig. Wir müssen aber auch irgendwie das Erwachsene-Publikum ansprechen. Die Leute gehen jetzt eben auch nicht nur in Popeye-Film, sondern eben auch in einen Robert Altman-Film. Da erwartet man eine gewisse Qualität. Und dann fangen sie an, eben eine Geschichte zu erzählen. Ich weiß nicht genau, auf wessen Mist die gewachsen ist, die einfach nicht. Ich weiß, es geht, wie gesagt, ich finde diesen Film faszinierend. Ich werde ihn auch irgendwann nochmal sehen, weil ich habe jetzt auch nicht gelangweilt. Das ist faszinierend, so desaströs wie faszinierend ist dieser Film gleichermaßen. Und ich glaube einfach, er ist am Publikum vorbeigeschrieben, weil du gerade Star Wars erwähnt hast. Ich hatte ganz starke Phantom Menace, also die. Welcher ist das? Die dunkle Bedrohung?
Die dunkle Bedrohung heißt er in Deutsch.
Der von 99, genau. Das Star Wars Prequel, das erste Vibes, als ich diesen Film geguckt habe.
Richtig.
Der auch beginnt mit, die Handelsföderation ist im Krieg mit. Und ich denke mir so, was? Ich bin hier in Star Wars und erzählt mir irgendwas über Handelsföderation und irgendwelche Wirtschaftsabkommen.
Und du hast 30 Minuten lang hast du irgendwelche Sitzungen in dem Film drin.
Ja. Und das ist genau das gleiche Problem, was für mich auch Popeye hat. Ich erwarte hier Kloppereien und Slapstick und Spinatfresserei und Olive Oil, die schöne Augen macht und ja, gerne auch mal eine Musical-Nummer. Und stattdessen kriege ich eben diesen total understatigen Vorspann mit dem Gewitter über dem Meer. Ja. Und dann kommt Popeye in die Stadt, da kommt dieser Finanzbeamte, er sucht seinen Vater, interessiert mich nicht die Bohne. Ist auch nicht der echte Popeye, jetzt wird er erstmal die Origin-Story erzählt, weil er isst ja noch gar keinen Spinat. Und er beginnt dann auch noch mit diesem Stück, mit der Sweet Haven Anthem heißt die auf dem Soundtrack. Genau. Also, was für ein lahmes Stück Musik. Ein lahmes Stück Musik.
Ja.
Es verlangsamt diesen ganzen Film auf Schneckentempo, diese Hymne.
Richtig. Ne?
Und ich bin komplett raus. Der Film läuft 10 Minuten. Ich denke mir, hat er schon angefangen? Geht's schon los?
Ja. So ungefähr. Ja, und dann kommen zwischendurch immer wieder Momente, wo du sagst, ja, jetzt hat er's, jetzt weiß er, was er tut. Nee, weiß er nicht. Dann vergisst er das irgendwann wieder oder sagt, nee, das ist mir zu weit ab von meinem Feelgood. Ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht beschreiben. Was mit mir passiert ist in dem Film, also jetzt zum zweiten Mal. Ich bin beim zweiten Mal genauso wieder da rausgegangen wie beim ersten Mal, da ich eben nicht wusste, ist es genial oder ist es nur Scheiße.
Mm.
Und ich habe ihn, das muss ich ja sagen, guck mal, ich meine, ich habe hier hinter mir die Leinwand hängen. Ne? Ich habe den auf 3 Meter Größe geguckt. Also ich habe den jetzt nicht auf einem kleinen Fernseher geguckt. Ich konnte schon beurteilen, wie der visuell rüberkommt. Aber es hilft ja nichts. Und dann natürlich der Sound, ne? Wie du ja eben schon mal angedeutet hast. Robin Williams. Das war wohl scheinbar während der Dreharbeiten so unverständlich, dass sie ihn nachsynchronisieren lassen haben. Also ja. ADR. Ist ADR, ja auch normal, ja. Eigentlich. Aber was der da...
Ja, für einzelne Szenen.
Ja, aber was
aber
der
auf 2 Stunden, ne?
Erstens mal das und zweitens mal, das ADR hört sich an, als wenn der, also sag ich mal, im Keller sitzt und in so ein Dosenmikro spricht oder so.
Sie bekommen auch nicht, ich weiß nicht, ob das eine Regieanweisung war, dann bei der nachträglichen Aufzeichnung dieser Dialoge oder ob es eben Robert Williams war, der auch berühmt war für sein Improvisationstalent. Man merkt eben auch, der nuschelt und labert eben auch, wenn sich sein Mund nicht bewegt. Ja. Du hast da einige Totalen später, wo man eben auch sieht, zumindest wenn man den Film in der HD-Version guckt, dass der offensichtlich seinen Mund nicht bewegt. Mhm. Und dann wirklich so ganz Rainer Brandt-like werden dann einfach irgendwie Sachen, fängt an Robert Williams irgendwelche Sachen zu sagen, die er offensichtlich beim Dreh nicht gesagt hat. Die den Film aber auch nicht besser machen, weil es eben nie wirklich lustig ist. Also, ich finde, als Komödie scheitert Popeye total. Ich habe exakt 0 Mal gelacht.
Nee, ich glaube, 1-2 Mal habe ich so einen leichten Kicherer. Ich wollte mir das sogar noch notieren, weil ich sehr überrascht war, dass ich da gekichert habe. Ich glaube, das war einmal hier mit wie wolltest du das Baby nennen? Ich habe Sweet Pea genannt. Ja, wie sollte ich es denn nennen? Baby Oil?
Achso, stimmt. Oh, das habe ich mir auch notiert, stimmt.
Das war ganz nett. ist schon peinlich, wenn wir beide den einen wirklich den gleichen Gag als einzigen guten
Gag. Ich muss tatsächlich auch noch mal lachen, aber eher aus so einem Gefühl der Fremdscham tatsächlich bei dem ersten Song von Olive Oil von Shelley Duvall mit dem He's strong, he's large, he's got money.
Oh,
das ist so neben der Sweet Haven Anthem. Ich weiß nicht, was da allen Beteiligten durch den Kopf ging tatsächlich. Wiederum total schade, weil das Set ist gut, Shelley Duvall gibt alles. Aber dieser Song.
Du siehst doch an der Reaktion der zuhörenden Mädels, was Altman da wollte. Der wollte doch dieses Zweideutige da drin haben, dieses
He's
huge. Und dann siehst du immer die Reaktion von den Mädels so, huge. Oh Gott, das ist ja Penelope.
Merkwürdig, ne?
Ja, das ist so deutsche Sex-Comedy aus den 70ern ist das.
Ich habe auch das Verhältnis tatsächlich zwischen Bluto und Olive Oil und Popeye. Also ich habe schon verstanden, ich bin jetzt nicht doof. Und der Film ist nicht schlau genug, um es nicht verstehen zu können. So, aber in dem Film haben die ja, die interagieren ja kaum miteinander. Mich wundert so ein bisschen, was überhaupt abgeht zwischen ihr und Bluto, weil sie singt ja offenbar, oder Bruto, sie singt ja offenbar von ihm, meint ihn ja, ne, mit he's huge, he's strong, he's large. Das ist ja, Popeye ist das ja alles nicht.
Ja.
Ne? He's Got Money.
Ja.
Das, davon sieht man auch nicht viel, aber wir nehmen es jetzt einfach mal an, es stimmt.
Ja. Na gut, ich meine, da er der Chef der Steuereintreiber ist, wird er wahrscheinlich Money haben, weil irgendwo müssen die Steuern ja hin. Ne?
Also, aber die haben ja keine gemeinsamen Szenen.
Nee, absolut nicht. Keine einzige. Die haben keinen Dialog miteinander, die beiden. Und deshalb, verliebt sie sich ja auch sofort in Popeye, weil der redet ja mit ihr 2 Minuten lang.
Ja, tatsächlich, ja, da braucht sich viel tatsächlich, weil Brutus macht tatsächlich nur Grunz und Schnarch und also grunzende Schweinegeräusche eigentlich die ganze Zeit, außer wenn er singt.
Was ja interessant ist, ist, ich meine, der Film fängt ja da mit dieser geplatzten Verlobung da an, wo sie flieht und mit Popeye dann unterwegs ist und jetzt erwartet man ja, dass das, sag ich mal, von der Community da, von dieser Dorfgemeinschaft als negativ aufgenommen wird, logischerweise, weil ich meine, sie kann ja nicht einfach so, ne, und na gut, Brutus zerschlägt dann das ganze Haus und dann kommen Popeye und sie zurück und haben dann das Baby dabei und werden direkt von der Gemeinschaft mit dem Baby so aufgenommen, so ist in Ordnung. Der hat unser halbes Dorf zerstört, der Brutus, das ist vollkommen egal, aber ihr habt ein Baby, also werdet ihr jetzt hier aufgenommen, das ist alles in Ordnung. Und 3 Minuten später kann das Baby die Zukunft voraussagen. Ach, ich komme da nicht drüber weg. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich jetzt jemandem empfehlen sollte, verbringe 2 Stunden in Altmans Popeye-Welt. Vielleicht fahrt nach Malta und guckt euch das da an.
Ich würde den Film tatsächlich ohne Einschränkung, zumindest für Menschen, die wirklich interessiert sind an Filmgeschichte, Kunst und vor allem am Schaffen von Robert Altman tatsächlich den Film empfehlen, weil es ist ja schon in vielerlei Hinsicht ein klassischer Altman-Film.
Ja.
Seine Ästhetik passt einfach nicht zu diesem Stoff, glaube ich. Und es ist auch, ich finde, auch ein wahnsinnig spannendes Zeitdokument dafür, wie man eben so einen Stoff angegangen ist, anno 1980, also, weil man hatte ja auch nicht wirklich viel. Man hatte ein paar Spider-Man-Fernsehfilme, es gab den ersten Superman, aber man hatte eben in Hollywood keinerlei nennenswerte Routine damit, Comicstoffe zu adaptieren. Richtig. Und dann dieses Ganze eben so aufzuladen, dann einerseits zu sagen, ja, Werktreue und der muss dann auch wirklich so unverständlich sprechen wie in den alten Cartoons aus den 30ern und Robin Williams gibt alles, um das irgendwie zu emulieren, diese alten Comicstrips und Cartoons und dann aber wiederum den so völlig mit Story und Figuren zu überfrachten, wie es eben die Comics dann gar nicht waren oder die Cartoons, nämlich, also was da, gut, die waren ja auch nicht, wie nennt man das? Die hat ja auch keinen strengen Kanon wie heute,
nein,
wo dann irgendwie Leute auf irgendwie Star Wars Sammelband Schlag mich tot gucken und sagen, ja, aber das widerspricht dem einen Comic von 1982, wo Luke Skywalker dies und das sagen. Ist ja auch egal. Die haben die Figuren ja auch nach Bedarf umgeschrieben, wie sie wollten. Mal war eben Sweepy, dann Popeyes Sohn, dann wieder sein Neffe, dann wieder Alfkind, dann wieder einfach irgendein Baby, was er und irgendwo gefunden hat.
Dann war er super stark. Plötzlich mal
ja, stimmt,
und dann kamen immer diese drei komischen krähenähnlichen Hexen, die dann irgendwo auch immer als Bösewichte mitspielten, die waren dann auch teilweise mal gut, also da darf man alles nicht so eng sehen.
Ja, man, ich denke einfach, man hätte sich's einfach, ich verstehe, woher die Motivation kommt, das auch so storyseitig zu überfrachten und dann irgendwie Handlungsstränge da einzuflechten, die einfach auch nicht organisch irgendwie aus den Comics erwachsen zu sein scheinen, aber hätte sich einfach mit dieser Bud Spencer Terence Hill Route wäre man einfach besser gefahren, einfach zu sagen, die Leute wollen Klopperei sehen und Slapstick und wie Olive Oil Popper schöne Augen macht und umgekehrt, was? Das machen wir, genau, das zeigen wir.
Oder eben, man hätte die Fantasy-Elemente aus den Comics und den Cartoons mit reinnehmen können. Das wäre auch noch eine Idee gewesen, das wäre auch noch ein Weg gewesen, weil die Comics haben sehr viele Fantasy-Elemente drin. Die Cartoons auch. Also da ist alles möglich. Da fliegen Boote und sowas alles. Das hätte man alles mit reinbringen können. Nur dann hätte man sich natürlich von Sweet Haven und diesen, das ist eben der Altman-Stil. Da ist alles ganz normal, bis auf Popeye und Brutus. Ansonsten ist das ja ein ganz normales Dorf. Ja gut, Wimpy, der da rumläuft und Hamburger frisst, der übrigens auch wunderbar getroffen ist. Also
der ist super, ja.
Der ist ganz
toll. Und ich muss sagen, der Suppenburger, den fand ich da doch auch ganz. Ich habe nicht gelacht, aber ich fand das cute. Mein Sohn würde sagen cute, das sagen die Kids heutzutage. Ja. Also es war ein cuter Einfall. Es war auf jeden Fall. Und der Film ist voller niedlicher Einfälle. Momente, ich habe ganz oft gedacht, ja, da muss man erstmal drauf kommen. Das ist schon, ich glaube, witzig gedacht und aufwendig gemacht, aber nicht wirklich zum Schreien komisch, wenn Pluto da eine Tasse, das feine Porzellan frisst oder er diesen hasserfüllten, wuterfüllten Blick hat eben auf Olive Oil und Sweepy und Popeye, die da im Türrahmen stehen und die sind komplett in Rot gekleidet und das Set ist komplett rot eingefärbt, einfach um Ja. Statt einfach einen Rotfilter über das Bild zu legen, haben
sie
echt die Tür gemacht.
Nein, die sind wirklich hingegangen. Ich habe auch zweimal hingeguckt und auf großer Leinwand siehst du das auch deutlich. Das ist nicht einfach ein Filter, das ist wirklich alles rot.
Und was für ein Aufwand. Ja. Das ist für eine Einstellung von 3 Sekunden.
Absolut.
Und ich meine, das muss ein Aufwand von Stunden gewesen sein, das alles so herzustellen.
Ja, weil die Gesichter ja auch alle rot sind. Das ist ja alles rot bemalt. Das ist alles.
Es ist toll. Und ich meine, alleine deswegen und aufgrund seiner filmhistorischen Bedeutung würde ich sagen, guck diesen Film. Weil der ist, wie gesagt, selbst in seinen Momenten, in all seinen vielen Momenten, die nicht funktionieren, immer doch irgendwo faszinierend. Und man kann sich da auch so schön rauslesen, was haben die sich dabei gedacht und ein bisschen Mutmaßung anstellen und sich ärgern und sich freuen.
Ich muss auch sagen, ich habe mich nicht gelangweilt, alleine deshalb, weil ich irgendwann dazu übergegangen bin, nicht mehr im Vordergrund auf die Haupthandlung zu achten, sondern mehr im Hintergrund zu gucken, was machen diese Statisten, die da hinten rumlaufen, weil da sind dann welche, die machen dann Saltos, die bewegen sich ganz seltsam, die haben so Ministry of Silly Walks drauf und so. Da ist sehr, sehr viel, was im Hintergrund abgeht, was vielleicht mal irgendwann geplant war, vielleicht noch als Close-Up irgendwo reinzuschneiden, aber nee, es ist irgendwo, ich weiß es nicht. Ich wäre gerne bei den Dreharbeiten dabei gewesen und hätte Mäuschen gespielt, ehrlich.
Ich möchte Robert Altman kein Unrecht tun. Ich habe viele seiner Filme gesehen, aber eben auch nicht alle. Da fehlen mir immer noch ungefähr ein paar auf der Liste. Und ich weiß nicht, wie gut er daran ist, ehrlich gesagt, Action-Szenen zu inszenieren. Basiert auf Popeye, danach zu urteilen, möchte ich sagen, gar nicht gut.
Nein.
Er macht eben, ich glaube, Coverage ist das englische Wort, mir fällt dafür jetzt gerade keine deutsche Entsprechung ein. Also einfach quasi, normalerweise dreht man ja Filmszenen aus mehreren Perspektiven, setzt die Szene dann eben nochmal an und sagt, okay, jetzt filmen wir das Ganze eben nochmal aus der Perspektive, damit man einfach dann am Ende des Tages im Schneideraum Material hat, mit dem man arbeiten kann. Gerade bei Musical-Nummern, gerade bei Action-Sequenzen, echt nicht gerade unwichtig, muss man sagen. Aber was Altman eben macht, ist, er hat quasi ein tolles Set, ein bühnenartiges Set da in Malta, sieht fantastisch aus. Er richtet alle seine HauptdarstellerInnen und Statisten da an in Position, lässt die Faxen machen Salti schlagen und so weiter, alles, was du gerade beschrieben hast, und filmt das dann einfach in seiner Totale.
Ja.
Und schneidet die weg.
Ja, das ist es. Also die ganze Zeit.
Das schafft so ein Gefühl der Irritation. Ich gucke einen Film und ich denke mir die ganze Zeit, irgendwas ist falsch. Ach so, ich habe das Gefühl, ich gucke ein Theaterstück.
Sag ja. Dieser Wechsel zwischen Fremdscham und absoluter Genialität. Du weißt nicht, was das ist, was du da siehst. Manchmal schämst du dich alleine, wenn du Robin Williams siehst, wie er versucht, irgendeinen Dialog zu machen. Boah, mit diesem zusammengekniffenen Auge, ey. Ich konnte nicht mehr sehen irgendwann.
Mir fiel das in den Comics früher oder in den Cartoons gar nicht so sehr auf. Aber es stimmt ja schon. Popper hat immer dieses Auge so zugekniffen.
Absolut, aber da hätte ein Make-up wahrscheinlich mehr gemacht, weil dann hätte er im Gesicht noch ein bisschen was machen können. Aber dadurch, dass er immer das Auge so so wirklich krampfhaft zukneift, kann der mit der anderen Gesichtshälfte auch nicht mehr viel machen. Also schauspielerisch ist da nicht viel drin.
Also ich möchte jetzt auch nicht in meine Kritik über das Ziel hinausschießen. Man ist da offenbar um Werktreue bemüht, auch mit den Unterarmen und den Waden, dass man die eben ganz, ganz dick macht und so weiter, auch wenn Popper eben keinen Spinat gegessen hat. Aber natürlich, es sabotiert die ganze schauspielerische Leistung, wenn du sagst, hier, trag eine Kappe, wir färben dir die Haare komisch, dein Auge ist zugekniffen und du kriegst so eine Kornpfeife, so eine Maispfeife auch noch in den Mund.
Und du musst den Mund immer schief halten.
Was willst du da eigentlich noch leisten? Also ich bin ja wirklich ich neige dazu, Williams kritisch zu sein, ich bin kein großer Fan seiner Schauspielkunst. Aber ich muss doch sagen, in diesem Fall hat er noch das Beste rausgeholt, was rauszuholen war.
Method Actor halt, ne?
Ja.
Also, wie gesagt, ich liebe Robin Williams, da sind wir uns also absolut nicht einig, aber ich liebe Robin Williams in, sage ich mal, 30% seiner Werke und die anderen sind dann aber so grottenschlecht, dass ich sie auch nicht gucke. Also, ich habe nicht den kompletten Williams hier zu Hause stehen, ne? Ich habe mehr den ernsthaften Williams hier stehen, so ab Garb. Weil Garb ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme. Also, falls ihr noch nicht.
Ich auch mal wiedersehen.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist einer von den Filmen. Den würde ich zum Beispiel jedem unbesehen empfehlen. Wenn ich sage, bei Garb bist du nach 3 Sekunden in dem Film drin.
Ja.
Sobald das Baby das erste Mal nackt vor der Kamera vorbeifliegt, sagst du, ja, das ist mein Film.
Roger Ebert hat ja auch über diesen Film gesagt, wenn das Baby auftaucht, dann beginnt der Film so richtig. Also, er hat dem Film 3,5 von 4 Sternen gegeben damals bei Erscheinen. und gesagt, eigentlich taugt der Film recht wenig, ist am Anfang etwas schleppend, dem, Klammer auf, dem würde ich zustimmen, Klammer zu. Mhm. Aber in dem Moment, wenn Sweepy quasi in die Handlung kommt, dann geht's richtig los, dann würde ihm der Film hervorragend gut gefallen.
Kann das sein, dass Ebert damals gerade ein kleines Kind hatte oder so? Ich meine, das wäre noch eine Ausrede, weil das Baby ist wirklich super niedlich. Der spielt auch wirklich süß. Also da gibt es nichts dran auszusetzen.
Ne? Ja.
Also das kann bei Ebert können das Vatergefühl oder irgendwas gewesen sein. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Ich weiß
oder,
es nicht. Man liest viel von seiner Ehefrau Chess Ebert, die jetzt, glaube ich, so sein Erbe verwaltet. Ich weiß gar nicht, ob die Kinder hatten. Aber ich finde, das ist ganz gut gelesen von dir. Das kann durchaus sein. Ich glaube, es ist auch ein Grund, warum, weil es meiner eigenen Familie, vor allem meiner Mutter, eben gerade gesundheitlich nicht so gut geht. Auch mit einem Grund, warum Shelley Duvalls Tod jetzt, die ungefähr im selben Alter war, auch so mich so hart getroffen hat. Und klar, das färbt eben ab auf die Wahrnehmung und darauf, wie man einen Film beurteilt. Und ich zum Beispiel gucke jetzt drauf und denke mir, ja, der Film ist teilweise katastrophal daneben einfach in seinen Regie- und Drehbuchentscheidungen. Aber trotzdem bin ich komplett hingerissen, stellenweise einfach, weil es eine Möglichkeit ist, Shelley Duvall einfach in einer ihrer allerbesten Rollen zu sehen. Sie ist so gut einfach.
Absolut.
Und sie ist in allem gut, was sie je gemacht hat.
Wobei du keinem Schauspieler da den Film vorwerfen kannst, weil sie tun alle das Beste, was sie können. Aber es ist halt nicht viel da, mit dem man arbeiten kann.
Ja, genau. Also Duvall und Williams haben zumindest noch Material, mit dem sie was tun können. Paul Smith ist relativ wenig Möglichkeit, irgendwie sein Spiel zu variieren, außer in seiner Sangeszene, in der er dann eben auch...
Er hätte einfach eine Kettensäge gebraucht, dann wäre er besser gewesen.
Ja, nochmal gerne, Klammer auf, Pieces ist toll, Klammer zu. Außer wenn er eben singt, dann darf er ein bisschen mehr von sich zeigen und auch ein paar kleine Steppnummer aufs Parkett legen, aber ist eben auch nicht seine eigene Stimme. Ich glaube, das schlimmste Schicksal so schauspielerisch widerfährt eigentlich Ray Walston als Vater von...
Ja.
Popeye, Poop Deck, Papa.
Papa.
Weil, also, ich meine, seine interessiert mich null, ganz ehrlich. Also, er ist von Beginn eigentlich der, um den es geht. Popeye, sozusagen Papa, interessiert mich null. Muss ich einfach gerade sagen, entspricht nicht meinem persönlichen Interesse an der Popeye-Figur noch irgendwie in einer Kinoverfilmung. Und wenn er dann eben auftaucht, hat er eine ganz diffuse Rolle. Ich weiß nicht, was er wirklich soll, darf dann noch einen ganz schlimmen Song zum Besten geben.
Absolut.
Mit Paul Smith als Pluto. Auch da, der Film, der steht immer still. Also bei einem guten Musical habe ich das Gefühl, auch wenn die Handlung innehält, geht der Film eben weiter. Bei den Songs hier dachte ich mir jedes Mal, wenn die anfangen zu singen, so, oh
Gott,
und ich bin weiß Gott kein Musical-Hasser. Ich mag gute Musicals. Ich liebe gute Musicals teilweise.
Ich liebe sogar Spielbergs Remake von West Side Story.
Das ist ein tolles Musical. Und ich meine, klar, da hält die Handlung auch mal, die erzählt viel mehr Handlung, als hier der Fall ist. Aber in diesem Fall dachte ich mal jedes Mal, wenn die singen, aber das war eben dann auch so, ich war eben dann auch schon so ein gebranntes Kind, wenn man 8, 9 mittelmäßige oder schlechte Songs hat, da denkt man, oh, bitte nicht, ist noch einer.
Also es wird wahrscheinlich keinen geben, der den Film sieht und danach sagt, boah, jetzt muss ich mir den Score besorgen.
Nee, nicht wirklich. Wie gesagt, Harry Nilsson mag ich. Ich kenne auch wiederum von ihm nicht allzu viel, aber das, was ich kenne, mag ich. Und Nilsson sings Newman, indem er Randy Newman covert, ist ein grandioses Album, eines meiner liebsten.
Nilsson ist doch hier I can't live if living is without you.
Ja.
Genau, okay.
Aber eben nicht nur das. Nee,
aber das ist der Song, den ich, also wenn ich Nilsson höre, dann habe ich den Song erstmal im Ohr.
Auch hier, ich glaube einfach, genau wie Altman, einfach nicht der richtige Mensch am richtigen Ort. Oder?
Da wäre wahrscheinlich so ein Randy Newman besser gewesen.
Zum
beschreibender Musiker.
Ja, genau. War tatsächlich einfach ein paar Jahre bevor Newman anfing, Musical-Texte zu schreiben, begann er dann, glaube ich, mit Toy Story. Ja,
das wäre wahrscheinlich interessanter gewesen, eingängiger.
Ja, und ich glaube, also, die Songs sind alle sehr, die klingen alle so
gleich.
Also entweder klingen sie egal, ja scheiße, unmelodiös, repetitiv, also einfach auch, das sind auch Textzeilen, die sich immer und immer und immer wiederholen, bis man sie nicht mehr hören kann, aber teilweise eben auch, also ich hätte mir einfach ein bisschen was Swingenderes vorgestellt. Auch so, die klingen so traurig, melancholisch, dieses Sweet Haven Anthem. Oder He's Large, He's, oder I Mean, oder es gibt vielleicht zwei Songs, unter anderem diesen I Am What I Am, wenn Williams das singt, relativ spät, und He Needs Me vielleicht, die ein bisschen mehr Swing dann auch reinbringen und sowas haben wie eine Melodie und einen Chorus, einen erkennbaren. Aber alle anderen Songs sind so mehr so besserer Sprechgesang mit so einer sehr trockenen, eher melancholischen Note. Ich weiß.
Melancholisch ist gar nicht schlecht. Der ganze Film ist ja melancholisch, visuell zumindest.
Ja.
Du hast einfach das Gefühl, dass es eigentlich, ist das eine sehr traurige Geschichte, die ja erzählt wird, weil.
Ja, denen geht's ja auch wirtschaftlich allen schlecht.
Ja.
Die müssen sich super aufs Brot packen, ne?
Und, also, es ist, ach, ich wusste es. Ich wusste es, dass da so viel drin ist, dass man da eine Stunde drüber reden kann über so einen Film. Also, aber hast du mal nach Podcasts zum Beispiel zum Thema Popeye gesucht zu dem Film?
Nein.
Da findest du nichts. Du findest nichts. Es gibt nichts über diesen Film.
Keiner, das ist ein vergessener Film.
Keiner redet darüber, keiner erwähnt den mal irgendwo. Ist schon seltsam.
Ich glaube, er hat deswegen so ein undankbares Schicksal, auch weil er eben dann wiederum auch nicht katastrophal genug ist. Man sieht ihm eben sein Budget an und wie gesagt, die Menschen vor der Kamera machen ihre Sache gut und die Sets sind unantastbar und der Film war jetzt eben auch kein so desaströser finanzieller Flop wie ein Heaven's Gate, der ja ungefähr zur gleichen Zeit rauskam, dass man dann so eine Hollywood-Lore drum spinnen kann und sagen kann, ja, der hat ein ganzes Studio ruiniert und das hat ganz Hollywood verändert.
Wenn man dann sieht, dass so ein Heaven's Gate in der Nachbetrachtung ein absolut geniales Meisterwerk ist, wenn man sich den anguckt. Der hat seine Flaws, klar, aber der bietet dir aber zumindest eine Geschichte. Der bietet dir schauspielerische Meisterleistungen. Der bietet dir was. Und das tut der Film nicht.
Ja, Popeye ist eben tatsächlich, ich glaube, inhaltlich wie, aber eben auch so als Artefakt der Hollywood-Geschichte, so leid es mir tut, ziemlich bedeutungslos. Ich glaube, das ist so der maßgebliche Grund, warum es bisher keine schlauen, langen Texte dazu gibt, Bücher dazu geschrieben wurden, Podcast-Folgen dazu aufgenommen wurden oder der Film irgendwie nochmal reevaluiert wird. Gut, jetzt ist auch Shelley Duvall zum Zeitpunkt unserer Aufnahme erst seit einer guten Woche tot. Vielleicht kommt da auch nochmal was. Mhm. Ich bin mir nicht so sicher. Man liest hier und da sicher auch lobende Worte über sie im Allgemeinen, aber ihre Darbietung in Popper im Speziellen, ich bin nicht so sicher. Der Film, ich glaube, er war einfach nicht, er ist nicht gut genug, um irgendwie da irgendwas zu reißen an den Kinokassen und beim Publikum, man mag ihn nicht genug, aber er ist eben auch nicht katastrophal genug, weder finanziell, wirtschaftlich noch künstlerisch, als dass man sagen kann, ja, macht Spaß, sich darüber das Maul zu zerreißen.
Richtig.
Ein bisschen so wie 1941 von Spielberg, weil wir den eben auch schon erwähnt haben. Mhm. Das war eben auch so ein Film, wo man sagt, ah ja, junger Filmschaffender, hat jetzt ordentlich Kohle, darf man so ein bisschen Film nach seinem Gusto machen, viele, viele Stars. Naja, hat nicht so gut funktioniert. Gibt Leute, die den Film lieben, gibt Leute, die den Film hassen. Die meisten sind aber mittendrin, gucken sich das an und denken sich, ja, war okay. War auch an den Kinokassen okay.
Ich war damals mal 1941 im Kino, aber nicht so enttäuscht, muss ich sagen. Den habe ich im gleichen Kino auf der gleichen riesen Leinwand gesehen. Da fand ich den toll. Also, ne? Also, ja.
Es liegt, glaube ich, auch immer ein bisschen daran, wie sehr man die Leute mag. Ich habe eben auch von Menschen gehört, die zum Beispiel John Belushi sehr mögen, dass sie mit 1941 deutlich mehr anfangen können, als ich es zum Beispiel tue.
Ja, gut. Aber nicht wegen Belushi. Einfach generell. Ja. Also ich finde diesen Exzess fand ich herrlich. Einfach dieses.
Es sind Episoden drin.
Genau, das Kind ist losgelassen. Spielberg losgelassen war das erste Mal. Und das ist ihm klar geworden, dass das auch nicht so ganz so in Ordnung ist, wenn er das alles so macht, wie er das möchte. Und danach wurde er ja auch wieder besser. Also Spielberg hat sich ja weiterentwickelt. Altman hat dann Theater gemacht.
Altman hat viel Theater gemacht. Vielleicht war es jetzt aber auch ein guter Zeitpunkt, um einfach mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ich meine, er hat ja auch in der Zeit dann noch andere Dinge gemacht. Zum Beispiel hier den Nixon-Film da für HBO und so weiter. Bis er dann so sein Kino-Comeback hatte in den frühen 90ern mit Shortcuts und The Player. Aber vielleicht war es jetzt vielleicht auch mal ganz gut für ihn.
Ja.
Also ich meine, es hat auf jeden Fall, glaube ich, sein Bankkonto gut aufgebessert, kann ich mir vorstellen. War eine große Produktion, die werden sich das auch einiges haben kosten lassen, ihn da auf den Regiestuhl zu setzen.
Und ich gehe mal davon aus, dass Disney heute auch noch Tantiemen kriegt aus Malta von der Kulisse. Du glaubst doch nicht, dass Disney gesagt hat, ach, ihr könnt die Kulisse ruhig behalten und könnt da einen Vergnügungspark draus machen. Du glaubst doch, dass Disney sich da Kohle reinzieht von.
Mit Sicherheit. Ich weiß nicht, ob es bei den Milliardenumsätzen eines Disney-Konzerns so eine Rolle spielt.
Ja, gut, aber trotzdem, ne? Also, die sind schon die Steuereintreiber, die da mit dem Fahrrad ankommen und denen sagen, Leute, ein bisschen was müsst ihr uns auch zahlen dafür.
Ja.
Aber wie gesagt, es ist viel sagen, dass der Film bei Disney Plus nicht im Stream ist. Und auch nicht mehr Paramount.
Ich wollte gerade sagen, das ist aber auch rechtlich eine schwierige Sache. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig erbaulich für das Publikum, das gerade zuhört, jetzt irgendwie darüber zu reflektieren. Aber ich glaube, damals war es ja auch so, dass Disney, glaube ich, den Film lieber machen wollte als Paramount, aber Paramount eben die Rechte an diesen Cartoons lagen.
Ja.
Und deswegen eben der Film von Paramount und Disney co-produziert wurde. Vielleicht ist es auch mit dem Grund, warum der Film nie so wirklich existierte, lange Zeit auf Video und dann später auf DVD. Ich meine, mittlerweile gibt es auch HD-Veröffentlichungen davon, aber es war nie so ein leichtes Herankommen. Der Film war nie so leicht verfügbar wie andere eben. Und das ist eben auch immer verleihseitig so eine schwierige Situation. Da habe ich schon öfter festgestellt, wenn der so bei mehreren Studios liegt, die dann Rechte haben in unterschiedlichen Territorien. Für die USA sind Paramount zuständig, für Europa ist es Buena Vista oder damals? Ich glaube, ja. Und dann verschwinden die oft so, diese Filme. Oder neigen dazu zu verschwinden. Klingt aufgeladener, als es klingen soll. So.
Also ich meine, wir könnten empfehlen, den Film zu gucken, würde ich jetzt auch sagen. Also guckt ihn euch an mit langen Zähnen.
Ne? Ja, total.
Von vornherein sagen, okay, ich erwarte jetzt kein Meisterwerk. Er ist nicht einfach durchzustehen, man muss sich drauf einlassen. Aber man wird irgendwas entdecken, was interessant genug ist, dass man drüber diskutieren kann, sagen wir es mal so. Aber er ist ja auch gar nicht einfach jetzt zu kriegen. Hast du mal geguckt, was so eine Blu-ray jetzt kostet oder so eine DVD?
Ja.
Den kriegst du ja nicht unter 20 Euro. Und ich meine, ich gebe doch keine 20 Euro dafür mehr aus. Also ich habe eine DVD im Schrank stehen.
Ich glaube, es ist noch kein Publikum da für den Film. Also auch das wieder so sehr mit Vorsicht zu genießen. Aber ich habe hier und da gelesen, in der zeitgenössischen Kritik, der Film würde eben doch stellenweise reevaluiert. Und mittlerweile hätte er sowas wie einen Kultstatus in gewissen Kreisen. Mir ist davon nichts bekannt. Ich kenne keinen Menschen, der sagt, ach Popeye, das war mal ein lustiger Film. Also ich kenne Menschen, davon kenne ich zwei, drei, die sagen, ja, ich habe den Film mal mit 6 geguckt, der war doch lustig. Und das glaube ich auch ungesehen. Also das würde ich auch niemals hinterfragen. Aber ganz ehrlich, so geht es mir mit fast allen Filmen, die ich mit 6 gesehen habe, dass ich sage, und seitdem nie wieder, dass ich sage, ja, der war lustig, klar. Und dann gucke ich sie wieder und denke mir,
ja, ne? Ist nicht ganz so spannend, wie man das so in Erinnerung hat, ne?
Ich glaube, gäbe es da ein Fandom zu melken, hätten das schon irgendwelche Labels getan, dann wäre irgendein Nischenlabel, ein Mini-Major, Major-Mini, wie auch immer, kleines Label zu an Paramount oder Disney herangetreten, hätte gesagt, komm hier, habt ihr Kohle X, wir verleihen den Film, packen da einen billigen akademischen Audiokommentar drauf, sowas gibt's ja für ein paar Euro 50 oder vielleicht auch irgendwie ein altes Interview-Feature aus der Zeit seines Erscheins und schon haben wir irgendwie eine Deluxe Special Edition im Mediabook und können dafür 30, 40 Dollar nehmen. Aber das ist bisher nicht geschehen.
Selbst Vinegar will den nicht.
Ja.
Ich bin zynisch, ich weiß.
Ja, die haben, glaube ich, sowieso stellenweise mit so ein bisschen mit ihrer Glaubwürdigkeit zu kämpfen,
absolut,
wenn sie jetzt anfangen, diese ganzen großen Filme zu vertreiben.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch nicht mehr das kleine Label, was es früher mal war. Dieses,
ja, also wenn die jetzt mit Popeye um die Ecke kommen. Ja.
Aber wie ist das denn mit dem Popeye Remake? Da ist doch irgendwas in Planung. Ich höre immer wieder, da ist irgendjemand ist da dran, aber kein Trailer, keine Bilder, nix. Also das kann doch irgendwie nicht sein.
Ja, ich sehe gerade, der ist in Development, wie man so schon sagt. Aber man hat weder einen Verleih bisher gefunden, der den auch wirklich herausgeben will, noch irgendwie einen Cast stehen, noch irgendwie einfach gar nichts. Es gibt bisher, glaube ich, einfach nur eine Handvoll von Producern, denen eben die Rechte gehören an diesen alten Comic-Strips und die wollen eben stellen Budget X zur Verfügung, um den Film zu produzieren. Aber bisher ist noch nobody attached, wie man so schon sagt.
Aber das könnte auch jetzt hinkommen hier mit Public Domain, ne? Popeye müsste langsam in die Public Domain rutschen.
Ja, ich bin mir nicht so sicher, wie das ist mit der Rechteverwertung. Ja, ja, Mickey ist es ja auch, aber nur die Steamboat Willie Mickey, glaube ich.
Ja,
also ich glaube,
genau.
nicht Mickey Mouse im Allgemeinen, sondern nur ihr Abbild aus genau eben diesen ganzen frühen Cartoons.
Ja,
ja, aber du könntest recht haben. Aber tatsächlich klingt das für mich nach einem Film Stand jetzt, der nicht unbedingt je existieren wird, wenn ich das so lese.
Höchstens,
weil sowas hört man ja
höchstens dann die Horrorversion, wo Popeye dann den Leuten den Kopf abschlägt und so
ja.
Boys-mäßig.
Also sowas kann ja ewig dauern oder einfach nie erscheinen. Was irgendwann erscheinen wird, hoffentlich ist halt diese letzte Rolle, die Shelley Duvall für ihren Tod gespielt hat. Die hat ja 2022 noch an einer kleinen Indie-Produktion mitgespielt, kleine Independent-Horror-Produktion.
Mitch Der ist Edward ja auch bisher Furlong.
Nicht. Ja.
Ja.
Der ist bisher auch nicht, hat bisher auch keinen richtigen Verleih. Also der Film existiert, aber wurde bisher nirgendwo nennenswert gezeigt, noch irgendwo zum Streamen oder auf Blu-ray oder sonst.
Jetzt wäre die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen.
Ich wollte auch gerade sagen. Du hattest mich noch daran erinnert, an ein Feature der New York Times, das es auch in Audioformat gibt, was ich auch hier in den Shownotes verlinke, von Saskia Solomon, dass ich habe das heute Morgen als Audio-Feature gehört.
Faszinierend.
Ich habe geweint.
Ja, ja. Ja, faszinierend.
Ich wünsche, es wäre viel länger. Also der Tod von Shelley Duvall hat mich wirklich getroffen. Ich habe kürzlich noch bei Nashville und drei Frauen geguckt. Sie ist so großartig auch in diesem Film. Also überhaupt alles, was sie mit Altman gemacht hat. Ich wünsche, diese ganzen Kinderserien wären hierzulande leichter verfügbar.
Fairy Tale Theater, ne? Ich habe zwei, drei Episoden. Ich habe also unter anderem die Episode mit Robin Williams, logischerweise, als Froschkönig.
Mhm. Aber dieses Feature ist wirklich gut. Ich wünsche, es wäre länger. Es ist so ein 3000-Worte-Stück ungefähr. Und ich las es und dachte mir, ich wünsche, sie hätte mehr über ihre alten Rollen geredet. Aber ich glaube, darauf hat sie gar keinen Bock mehr. Ne? Sie lebte zuletzt hauptsächlich in diesem SUV irgendwo in Texas. Fuhr nach dem, was jetzt hier so diese Reportage sagt, irgendwie zweimal am Tag zu einem Drive-Thru, holte sich da ein Stück Quiche, ein Eiskaffee und dachte über ihr Leben nach.
Also ich habe das ja es kam im April raus, Ende April, ne? Da hatte ich das eben gelesen, weil, wie gesagt, ich bin ja auch, wir sind ja New York Times Abonnenten. Und ich hatte das dann eben gesehen, habe das gelesen und war so fasziniert, dass ich sagte, du musst mal wieder Shelley Duvall Filme gucken und so. Mhm. Und dann starb sie ja jetzt vorige Woche. Das war... Und da habe ich mich auch an den Artikel nochmal erinnert. Dieses schöne Foto, das sind ja wunderschöne Fotos.
Ja, die Fotos sind wirklich herrlich.
Die sah so niedlich aus im Alter. Oh, die sah so niedlich aus. Deshalb will ich diesen Film auch sehen, den letzten. Weil die ist so eine richtig nette Oma geworden.
Ich glaube auch, ja, tatsächlich. Ja.
Na,
es gibt auch ein paar O-Töne von ihrem Partner. Ich glaube, verheiratet waren sie nicht, aber ihrem Lebenspartner, mit dem sie seit 30 Jahren zusammen ist, der Bandmitglied von The Breakfast Club. Ich habe seinen Namen leider vergessen. Ich glaube, Dan Gilroy. Mm-hmm. Und ich fand auch ganz herrlich, wie die beiden so übereinander reden. Mhm. Und auch so normal, so angenehm normal. Mhm. So von wegen so, Shelley kann irgendwie schon manchmal so ein bisschen anstrengend sein. Aber naja, wenn man lernt, damit umzugehen mit ihren ganzen Macken, dann ist sie irgendwie schon eine wahnsinnig nette Frau. Und es tut mir auch rückblickend so leid, wie sie seitens der Tabloid Press behandelt wurde in den letzten Jahren. Ja. Weil ich meine, man erlaubt es einfach, das ist auch ein bisschen so der Punkt des Artikels, erlaubt es eben auch oft Stars nicht, Celebrities, einfach sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Weil da muss ja gleich irgendwas Schlimmes damit verbunden sein. Eine psychische Krankheit, ein schweres Krebsleiden, sonst irgendwas. Und das darf man ja einfach nicht. Und Shelley Duvall war eben einfach ein Mensch, die Anfang der Nullerjahre gesagt hat, das reicht.
Richtig. Und ich meine, ich habe genug Geld, dass ich eben in meinem Camper leben kann und glücklich bin damit. Denn das ist ja das, was dann auch bei diesem Feature rauskommt. Sie ist ja glücklich mit dem Leben, was sie jetzt hat. Sie will ja gar nicht anders. Warum auch?
Ja.
Ne? Ja. Und mein Gott, gönnt den Menschen das doch, dass sie machen können, was sie wollen.
Ja. Wir haben gar nicht über den Kraken geredet, aber okay. Auch das war so eine Enttäuschung, muss ich sagen, weil ich dachte, okay, da steckt auch bestimmt viel Geld drin. Ja. Schade, dass man nichts von ihm sieht.
Ja, absolut. Weil man sieht ja die wenigen Male, wo man dieses Model sieht man ja, dass das ein ziemlich gutes Animatronic eigentlich ist. Ich habe sogar noch mal zurückgespult dann auf die Sache, wo man sein Auge sieht und so. Das sieht alles richtig toll aus. Das ist wirklich gut. Ich weiß auch nicht, welcher Effekt man dahinter saß, aber ich schätze mal, das wird Malta garantiert Rambaldi. Der hat ja alles gemacht, was so unten im Süden war.
Ja, hat es auch nicht so weit gehabt, tatsächlich. Na, ja,
aber es hätte ein Rambaldi sein können, so gut sah es aus, auf alle Fälle.
Ja, tatsächlich.
So,
ja.
Aber man sieht,
ich glaube auch das. Es ist, wie gesagt, also ich finde unglaublich reizvoll an Popper, nicht so sehr den Film selber, weil so als klassisches, als gutes, großes Hollywood-Entertainment taugt er nicht so wahnsinnig viel. Aber ich gucke mir all diese Szenen an, inklusive des Schlusskampfs mit dem Kraken, und denke mir, was hätte sein können? Warum sieht das so aus, wie es aussieht? Warum haben die offensichtlich da wahrscheinlich Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Dollar in dieses lebensgroße Krakenmodell investiert, nur um dann am Ende nichts davon zu zeigen? Ein Faszinosum, dieser Film.
Absolut. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir es dann doch geschafft haben, den zu besprechen, weil der brannte mir, seit ich den damals im Kino gesehen habe, brannte der mir irgendwo noch auf der Seele. Also der tat mir immer noch weh. Zeig
ich hoffe,
mir,
das
wo dich der Popeye berührt hat.
Okay, ich hoffe, dass diese Podcast-Folge, dieses gemeinsame Filmgespräch war, hatte eine gewisse therapeutische Wirksamkeit.
Ja. Also ich bin jetzt ein bisschen mehr im Reinen mit dem Film und ich werde einige Szenen davon auch mal dir so abends so Bekannten zeigen, die den Film nicht kennen, um zu sagen immer, tut es, versucht es einfach mal mit dem Film, vielleicht gefällt er euch.
Wir hatten lange nicht geredet. Schön, dass wir es wieder mal getan haben. Wir sollten nicht wieder so viel Zeit verstreichen lassen. Ich meine, du machst keine Podcasts und Videocasts mehr, aber hast du noch irgendwas, was du gerne hier kurz hier featuren möchtest? So von wegen, besuch mich doch da,
Mr. Evil Ed. Auf evil-ed.de könnt ihr immer noch alte Reviews, irgendwie über 1500 Stück lesen. Ansonsten mache ich da sehr, sehr wenig im Moment. Ich habe einfach irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mich so wieder so ans normale vom Familienleben und so normales Leben, so Fahrradfahren und sowas so gewöhnt. Also ich meine, ich bin jetzt 62, ich muss auch ein bisschen auf meinen Körper achten.
Ich wollte sagen, du bist deutlich jünger noch als Shelley Duvall, aber genauso wie sie hast du eben auch so einen gewissen Rückzug von einigen Aktivitäten durchaus verdient. Und dann sollte man eben auch nicht dir nachsteigen wie unangenehme US-Reporter und sagen, was macht der Dia dieser Tage? Ist er psychisch krank, vollkommen am Ende verwahrlost?
Nö, verwahrlost bin ich noch nicht. Also noch nicht. Ich bin auf dem Weg dahin, aber noch nicht. Nein, also ich weiß nicht, ich habe mich einfach mehr aufs Privatleben jetzt wieder gestürzt. Wenn man mich online sehen will, ich bin bei Blue Sky. Und das ist eigentlich auch so die einzige Social-Media-Plattform, die ich im Moment benutze, weil alles andere, immer wenn ich da reingucke, sage ich, nee, kannst du dir nicht antun. Also.
Das geht mir ja ähnlich. Ich meine, unsere Bubbles sind winzig klein geworden durch das Ende von Twitter-X, aber hey, das ist jetzt, hat halt auch was für sich, so mit ganz wenigen Menschen da zusammen zu sein, immer das Gefühl zu haben, man redet einfach so in so einer Wohnzimmeratmosphäre miteinander. Ja. Und das kann man bei Blue Sky aktuell noch ganz gut. Also da ist fast niemand.
Wir sind so eine kleine Gruppe, wenn wir uns irgendwo treffen, können wir uns auch stundenlang hinsetzen und einfach nur labern.
Ja.
Ne? Aber die Gruppe hat sich eben jetzt so reduziert, dass da wirklich nur noch vernünftige Leute übrig sind. Die sind alle bei Blue Sky und der Rest.
Doch nein, ich bin mir sicher, bei Mastodon schwirren die auch rum. Aber,
stimmt.
Viele noch bei X, aber von denen kriegen wir eben nichts damit.
Ja, die sollten sich langsam mal rüber machen zu uns.
Naja.
Weil schön, ist schön im Himmel.
Vielen lieben Dank dir fürs Dabeisein. Alle Links zu deinen Umtriebigkeiten online gibt es in den Shownotes und wir sprechen uns bald wieder zu einem vielleicht besseren Film.
Ne? Wenn mir was einfällt.
Bye bye.
Tschö.
I said fui and I mean fui. Fui.
Look to me.